So, meine Damen und Herren, ich würde Sie gern zur heutigen 37. Sitzung des Finanzausschusses hier im Paul-Löbe-Haus begrüßen. Wir führen heute eine Anhörung durch und insofern würden wir gern damit beginnen. Zunächst erst einmal, meine Damen und Herren Sachverständige, schön, dass Sie den Einladungen der Fraktionen gefolgt sind. Und bitte sehen Sie es mir nach, dass ich Sie jetzt nicht einzeln begrüße, aus Zeitgründen. Die heutige Sitzung findet in hybrider Form, aber auch unter Präsenz der Mitglieder des Ausschusses statt. Und insofern begrüße ich auch die Kolleginnen und Kollegen und auch die zahlreichen Gäste auf der Tribüne. Wir sind natürlich auch gegrüßt. Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines antragslosen Kindergelds in der Drucksache 21/5874 sowie der Gesetzentwurf der AfD-Fraktion. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung kindergeldrechtlicher Regelungen in der Drucksache 21/6300. Soweit sich Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab Ihre Stellungnahmen zugesandt haben, sind diese an alle Mitglieder im Vorfeld verteilt und sind auch auf der Homepage des Finanzausschusses eingestellt worden. Sie wären auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Ministerialdirigent Herr Dr. Jörg Meissner begrüßen, der heute den parlamentarischen Staatssekretär Schrödi vertritt. Ferner begrüße ich wie immer die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die digital zugeschaltet sind. Zum Ablauf der heutigen Anhörung. Für die Anhörung haben wir ein Zeitfenster von 1,5 Stunden verabredet, also bis 15.30 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit der Fragestellung an Sie zu geben. Daher haben wir uns auch ein Prozedere gegeben, um das auch problemlos ablaufen zu lassen. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen, die im Bundestag vertreten sind. In diesem Zeitraum müssen sowohl die Fragen als auch die Antworten erfolgen. Je kürzer die Fragen, desto mehr Zeit bleibt natürlich bei Ihnen als Sachverständige für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich doch auch Sie darauf zu achten, dass ein nachfolgender Experte ebenfalls noch Zeit zur Antwort hat. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen zu Beginn ihrer Frage immer, wie schon eingeübt, den Namen des Sachverständigen zu nennen, um das auch im Protokoll ordnungsgemäß vermerken zu können. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht nur die Abkürzung, sondern den vollen Namen. Und die Fraktionen haben auch schon die Fragesteller gemeldet. Die heutige öffentliche Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und auch per Internet im Livestream übertragen. Anschließend ist diese Aufzeichnung in der Datenbank in der Mediathek des Deutschen Bundestags abrufbar. Zum Protokoll, letzte Bemerkung. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass auch Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Ich sehe, es gibt da keinen Widerspruch. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonbandaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe der Stellungnahme auch noch mal kurz namentlich aufrufen. Ich darf Sie alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge auch wieder auszuschalten. Da die Bildübertragung an die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, einen kleinen Moment zu warten, bis die Kamera umschwenkt, damit wir Sie auch vollständig dann mit Ihrem Redebeitrag zur Kenntnis nehmen können. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild und Ton, auf mal durch Dritte untersagt sind. Und damit sind wir schon beim Beginn der Anhörung. Und die erste Frage für die Unionsfraktion stellt der Kollege Krieger. Bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch an die Damen und Herren Sachverständigen für ihre Gutachten und ihre Stellungnahmen zum Gesetzentwurf. Ich habe eine Frage an den Deutschen Familienverband, Frau Emmelmann, und an den Familienbund der Katholiken, Herrn Dantelgraber. Und zwar, Sie begrüßen in Ihrer Stellungnahme ja ganz grundsätzlich den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Welche konkreten Verbesserungen erwarten Sie durch den Gesetzentwurf für Familien, gerade in der unmittelbaren Zeit nach der Geburt?
Frau Emmelmann, Sie haben das Wort. Sie können beginnen.
Ja, danke. Ich danke für die Einladung. Iris Emmelmann, Deutscher Familienverband. Wir erwarten uns erstmal einen guten Schritt Richtung Vereinfachung, Digitalisierung, Automatisierung. Sehen das so ein bisschen auch als Modell für weitere familienpolitische Leistungen. Wir erwarten uns, dass es in der sehr hektischen Zeit nach der Geburt zu weniger Mühe und Umstand für die Familien kommt. Und wir erhoffen uns, dass es auch zu weniger Wartezeiten kommt. Wir kriegen oft rückgemeldet, dass teilweise Familien 3 bis 6 Monate warten müssen, bis es mit dem Kindergeld richtig läuft. Wir erhoffen uns, dass dann vor allem, wenn einiger Nachbesserungsbedarf aufgegriffen wird, ich sage das nur stichwortartig, damit es in der Zeit passt. Erstes Stichwort ist die Abwicklung so leicht wie möglich zu machen. Wir plädieren deswegen dafür, eine Normierung vorzunehmen bei der berechtigten Auswahl dort, wo bislang ermessen durch die Familienkasse bei der berechtigten Auswahl geplant ist. Und zwar eine Normierung, dass dann automatisch die Mutter als Berechtigte gilt, solange die Familie nichts anderes angegeben hat. Wir haben gemerkt bei Analyse des Gesetzentwurfs, dass es sich noch nicht handelt um ein generell antragsfreies Kindergeld, sondern um die Eröffnung einer Pforte, einer Möglichkeit hin zu einem antragsfreien Kindergeld. Und wir sind gespannt, wann und in welchem Ausmaße das dann tatsächlich mal auch im Grundsatz antragsfreies Kindergeld wird, auch für erste Kinder.
Dann Herr Dankl-Graber, bitte. Sie haben das Wort.
Genau, für den Familienbund der Katholiken kann ich mich in vielem anschließen, weil wir das auch so sehen, dass es eben eine sehr belastende Phase für die Familien ist. Und da ist natürlich jede Vereinfachung willkommen. Und wenn es dann auch möglich ist, auf den Antrag komplett zu verzichten, ist das natürlich die maximale Vereinfachung, was wir insbesondere auch sehr stark begrüßen in den Fällen, in denen bereits eine Berechtigtenbestimmung vorliegt, also dann bei den zweiten Kindern, weil das da auch dann dem Willen der Familien entspricht. Wir haben uns gedacht, ob eventuell, da man die Möglichkeit hat, ja auch komplett auf den Antrag zu verzichten, ob es nicht dann auch eine Möglichkeit wäre, sozusagen auf den Antrag zu verzichten, aber zumindest die Möglichkeit einer ganz stark vereinfachten Berechtigtenbestimmung noch vorzunehmen. Das wäre natürlich dann eine Abweichung von der 100% Automatisierung, aber es wäre auch noch eine Variante, die möglicherweise den Familien in manchen Punkten auch gerecht werden könnte, weil es natürlich auch mein Anliegen der Familien sein kann, auch zu bestimmen, auf welches Konto das Geld auch konkret fließt. Wenn der Gesetzgeber dabei bleiben möchte, auf jeden Fall diese 100% Automatisierung so weitgehend wie möglich anzuwenden, dann fänden wir es in dem Fall gut, wenn man durch eine Sollbestimmung sozusagen dann das Ermessen etwas lenken würde und sich daran orientieren würde an den Erfahrungen, die auch der Gesetzesentwurf ausführt, dass eben in 3/4 der Fälle die Mütter zu den Berechtigten bestimmt werden. Also daran könnte man sich dann in dem Fall orientieren. Aber wie gesagt, wir stellen durchaus auch die Frage, ob in manchen Punkten auch sozusagen eine extreme Vereinfachung, in der man wirklich nur noch Name und Kontonummer angeben muss und also gar nicht mehr so einen richtigen Antrag stellen muss, wo man dann auch auf noch diverse andere Sachen angeben muss, ob das nicht auch eine Variante wäre, die für das Finanzamt durchaus machbar wäre. Aber insgesamt unterm Strich nochmal begrüßen wir das sehr als Startschuss in eine Vereinfachung der Familienleistungen. Und beim Kindergeld ist es ja so, da ist es noch vergleichsweise einfach, wenn man vom Kindergeld dann weitergeht auf die weiteren Leistungen, Kinderzuschlag, Wohngeld, dann wäre natürlich der ganz große Vorteil für die Familien gegeben, wenn man das auch noch schaffen würde. Aber wir unterstützen den Startschuss. Ja.
Wir setzen fort mit der AfD-Fraktion. Der Kollege Gottschalk hält das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage würde an Frau Daniela Kerbe-Gessler vom Bund der Steuerzahler gehen. Die erste Frage ist einfach, wie Sie in Ihren Ausführungen und warum Sie entsprechend auf 1% kommen mit den 100.000 Verdachtsfällen, die Sie dann eben auf die Gesamtzahl der 17,3 Millionen Kindergeldfälle sehen und das nicht auf die, wie Sie es selbst ausgeführt haben, etwa 300.000 Kinder, knapp 300.000 Kinder, die im Ausland leben. Und Sie kommen da auf eine Summe immerhin Ermittlungsverfahren im Jahr 2024, das knapp 321 Millionen Euro an Rückforderungen von Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz durch die Familienkasse festgesetzt worden sind. Da ist natürlich die Frage, wenn Sie die Zahlen haben, wie viel ist denn tatsächlich entsprechend von diesen Leistungen? Sie sprechen auch von Scheinvaterschaften und so weiter zurückgeflossen. Aber simpel einfach die Frage, warum haben Sie Ihre 1% nicht auf den tatsächlichen Fall, nämlich der 300.000 im Ausland lebenden Kinder gesetzt? Und die zweite Frage wäre dann noch mal an dieser Stelle, dass die Verordnung ja aus 2002 vorsieht, Nummer 883/2004, Entschuldigung, dass lediglich die Fiktion bestehen, Zugang zu den Leistungen zu sichern, nicht aber zwingend die Zahlung eines identischen Nominalbetrages. Das wären zunächst erstmal meine Fragen. Danke.
Frau Kabe-Gessler, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Ja, vielen Dank für das Wort. Also zunächst mal rede ich in meiner Stellungnahme von Missbrauch. Bei 300.000 Kindern im Ausland handelt es sich nicht automatisch um Missbrauch. Gut, also ich rede in meiner Stellungnahme von Missbrauch. Die Aussagen oder die Angaben kommen von der Bundesagentur für Arbeit, die das ja halt für das Jahr 2024, 2025 festgestellt hat. Und was ich damit bezwecken wollte, ist halt zu sagen, dass ja hier auch dann Ermittlungsverfahren stattfinden. Das ist ja auch in der Aussage gesagt. Und ein Unterschied ist natürlich, dass halt Kindergeld für Kindergeldberechtigte ins Ausland fließen, was aber wohlgemerkt eben der geltenden Rechtslage entspricht und vor allen Dingen auch der geltenden rechtlichen europäischen Rechtslage betrifft. Insofern können wir halt ja jetzt hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern müssen halt eben dann schon gucken, okay, wo liegt tatsächlich der Missbrauch und wo wird entsprechend der geltenden rechtlichen Normen im Prinzip das Kindergeld gewährt. Und deshalb ist die Aussage so, wie sie in der Stellungnahme steht. Und wie viel Geld tatsächlich davon zurückgeflossen ist, wie viel also, wie gesagt, wieder dann, ich sage jetzt mal, von den Festsetzungen eingetrieben wurde, das kann ich jetzt leider nicht beantworten, aber das kann vielleicht, okay, auch nicht beantworten. Aber in jedem Fall ist ja die Aussage erstmal, dass das verfolgt wird. Und wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass halt auch der Großteil da wieder zurückgeflossen ist. Was anderes kann ich jetzt hier nicht bestätigen oder ich habe auch keine gegenteiligen Bemerkungen bzw. Ausgaben oder Aussagen. Insofern.
Herr Kollege Gottschalk, Sie haben noch die Dankeschön. Frage. Dann würde ich meinen zweiten Teil der Frage vielleicht an die Bundesagentur für Arbeit und da an Martina Rauch entsprechend stellen wollen. Ist denn der Bundesagentur für Arbeit bekannt, was von dem Betrag, der jetzt nur für 24 festgestellt wurde, nämlich über die 321 Millionen Euro entsprechend, wie viel da auch tatsächlich zurückgeflossen ist? Denn Ermittlungsverfahren sind schön und gut. Dem Steuerzahler an sich nützt es nichts, wenn davon nichts zurückkommt. Und wie denken Sie denn als Bundesagentur für Arbeit, wie Sie zukünftig solche hohen Fehlbeträge, die sind wahrscheinlich vielleicht im Bereich der Dunkelziffer, das wissen wir auch, das ist dann immer nur die Spitze eines Eisberges. Also wie schätzen Sie das ein?
Frau Rauch, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Wir zahlen insgesamt 527 Millionen Euro auf ausländische Konten. Das sind aber nicht alles Gelder für Personen, die tatsächlich im Ausland leben. Wir haben das bei 291 Kindern, die im Ausland leben, für die auch ein Anspruch auf Kindergeld besteht, weil ein Elternteil hier in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Zu den konkreten Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, was die Rückläufe anbelangt. Wir haben aber systematische Verfahren, ich sage mal durch Datenabgleiche, mit denen wir Leistungsmissbrauch präventiv verhindern, wo wir auch durch die systematische Bekämpfung von Leistungsmissbrauch solche Fälle aufdecken. Und wir haben aber auch keine Erkenntnis, dass das zunimmt. Vielleicht noch eine Information. Seit 2021 sind die Zahlen der Kinder, für die wir Kindergeld ins Ausland zahlen, auch rückläufig.
Vielen Dank. Wir setzen fort mit der Frage der SPD-Fraktion, der Kollege Behrens. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine erste Frage geht an Frau Rauch von der Bundesagentur für Arbeit. Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, Familien den Zugang zum Kindergeld zu erleichtern, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und digitale Möglichkeiten stärker zu nutzen. Gleichzeitig ist vorgesehen, das antragslose Kindergeld schrittweise einzuführen. Welche konkreten Vorteile erwarten Sie durch die Einführung eines antragslosen Kindergeldes für Familien und die Familienkasse? Welche Signalwirkung hat der Gesetzentwurf für das Thema Verfahrensvereinfachung und Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung insgesamt, insbesondere für Sozial- und Familienleistungen? Zusätzlich geht es dann, der Gesetzentwurf zieht einen stufenweisen Ausbau des antragslosen Kindergeldes vor. Welche rechtlichen, technischen und organisatorischen Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für eine schrittweise Einführung statt einer unmittelbaren, vollständigen Umsetzung? Und die Inkrafttreten ist zum 1. Januar 2027 vorgesehen. Wie ist es der Familienkasse möglich, bereits zum 1. März 2027 die erste Stufe umzusetzen? Herzlichen Dank.
Frau Roch, bitteschön.
Ja, als Familienkasse ist es unser Anspruch, dass wir Kindergeld, dass wir die Leistungen an die Familien zuverlässig, schnell, rechtmäßig, unbürokratisch und effizient zahlen. Und genau das unterstützt aus meiner Sicht dieser Gesetzentwurf. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist es für mich ein echter Servicegewinn für die Familien, wenn die an der Stelle sich nicht um Bürokratie kümmern, sondern wenn sie das Kindergeld antragslos erhalten. Es entlastet an der Stelle die Familien. Die Festsetzung des Kindergeldes erfolgt aufgrund von Daten, die wir digital übermittelt bekommen, die wir entweder haben oder auch digital von anderen Behörden übermittelt bekommen. Und das unterstützt das Once-Only-Prinzip. Das heißt, an der Stelle läuft nicht der Bürger, sondern die Daten, weil wir diese Daten sicher untereinander digital austauschen. Durch die digitale Übermittlung entfällt bei uns als Verwaltung Erfassungsaufwand. Es entfällt auch, dass wir noch Rückfragen an die Bürgerinnen oder an die Bürger hätten. Und die Festsetzung, die erfolgt in unserem System auch automatisiert für diese Fälle. Das heißt, sie erfolgt fehlerfrei. Und damit wird auch die Zahlung beschleunigt, weil wenn wir das antragslos und automatisiert machen, haben die Familien von Flensburg bis Garmisch, ich sag mal, die gleiche Zeitspanne und bekommen alle das Kindergeld sehr schnell und zuverlässig. Wir setzen das in mehreren Ausbaustufen um und machen das nur für Fälle, in denen wir alle Daten haben und keinerlei Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Festsetzung besteht. Das heißt, wir beginnen mit den weiteren Kindern, denn da haben wir schon alle Daten, Kontonummer, eine Berechtigtenbestimmung. Und wir wollen das dann später für das erste Kind, wenn alles klappt, die Schnittstelle ab November ausbauen. Und der Gesetzentwurf sieht es auch so vor, weil er sagt, Kindergeld kann antragslos gewährt werden. Und nur durch dieses gestufte Verfahren gelingt es uns auch, mit der antragslosen Kindergeldzahlung ab März 2023 zu beginnen. Und wir wollen auch möglichst viele Fallgestaltungen das dann erweitern und mit dem Ausbau weiterer Schnittstellen das auch weiterentwickeln. Zum Thema Inkrafttreten. Das Gesetz wird oder soll zum 1. Januar in Kraft treten. Wir könnten ab März 27 erste Fälle antragslos zahlen. Das hängt damit zusammen, wir haben schon als Familienkasse sehr gut ausgebaute Online-Strecken. Wir arbeiten kontinuierlich an der Digitalisierung und Automatisierung. Und wir werden jetzt ab Juli 26 erste Kindergeldfälle automatisiert festsetzen. Und diese Strecke, die wir gebaut haben, das ist für uns eben die Grundlage dann, dass wir relativ schnell und unkompliziert mit dem antragslosen Kindergeld fortsetzen könnten und es umsetzen könnten. Und wir sind da in guter Abstimmung auch mit allen Beteiligten, sodass wir ab März 2027 starten könnten.
Gibt noch Zeit.
Ja, genau, die wollen wir auch nutzen. Frau Rauch, aus Ihrer Sicht, wenn ich Ihre persönliche Meinung fragen darf, würden Sie sagen, dass das der Gesetzentwurf eine echte Bürokratieabbauchance ist, die da der Gesetzgeber jetzt nutzt, sprich die Koalition? Würden Sie das so persönlich so einschätzen? Danke.
Ja, Entschuldigung. Ja,
das ja wir haben es verstanden.
Ja. Ich habe auch keine andere erwartet.
Entschuldigung.
Dr. Heuberger, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen lieben Dank auch an die Sachverständigen, dass sie heute hier sind und Rede und Antwort stehen. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Theising von der Agora Digitale Transformation. Jetzt kam ja schon zur Sprache, dass das erste Kind noch im Laufe des nächsten Jahres nachkommen soll. zur Gruppe derer, die das von der Automatisierung profitieren. Gleichzeitig haben wir nach wie vor sehr viele Lücken, sei es Kinder aus Bürgergeld beziehenden Familien, die bei denen ohnehin kein Anspruch besteht, sei es bei Familien mit Sorgerechtsstreitigkeiten, mit Vollweisen und so weiter. Und da wäre meine Frage mit Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf: Wie schätzen Sie das ein? Wäre es möglich, schon heute einen größeren Personenkreis zu entlasten? Oder welche Grundlagen müssten denn gesetzt werden, um den Personenkreis möglichst schnell, möglichst groß zu ziehen, um gerade die zu entlasten, die mit einer höheren Bürokratielast ohnehin mehr Probleme im Alltag haben?
Herr Dr. Theissing, bitteschön.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Zur Frage: Wir sehen grundsätzlich erstmal den Entwurf, antragsloses Kindergeld einzuführen, sehr positiv, weil damit auch ein jahrelanges Versprechen der verschiedenen Bundesregierungen, die Bürger in den Antragsverfahren stärker zu entlasten, endlich eingelöst wird. Das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Grundsätzlich sehen wir dieses gestufte Verfahren der Einführung differenziert, sage ich mal. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, ein pragmatischer Weg, um sehr schnell voranzukommen mit einem einfachen Fall, weil wir gerade in diesen Verwaltungsdigitalisierungsprojekten ja sehr oft sehen, dass es schwierig wird, wenn wir uns zu schnell zu viel vornehmen. Auf der anderen Seite, und das ist aus unserer Sicht aber der gewichtigere Grund, erkaufen wir sozusagen diese Einfachheit in der Verfahrenseinführung durch eine relativ große Komplexität in den Fallkonstellationen. Wir haben eben im Moment ja ein einheitliches Verfahren, das sozusagen für alle mehr oder weniger oder für viele mehr oder weniger gleich ist, also insbesondere auch für die Gruppen, die in dem Gesetzesentwurf benannt werden. Wir haben jetzt dann mit Einführung dieses antraglosen Verfahrens unterschiedliche Fallkonstellationen. Je nachdem, ob es ein erstgeborenes Kind ist, dann muss ich erstmal weiter Anträge stellen. Ob es ein zweitgeborenes Kind ist, dann muss ich keine Anträge stellen. Es sei denn, ich falle in eine Stichprobe, dann muss ich doch Anträge stellen. Im Auslandsbezug ist es nochmal anders. Also wir haben sozusagen eine große Komplexität der Fallkonstellation. Erfahrungsgemäß führen Komplexitäten bei den Fällen, auch wenn sie erstmal gering erscheinen, in der Umsetzung, im Vollzug dieser Verfahren zu Aufwänden, zu Fehlern, zu zusätzlichem Aufwand, sowohl auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger als auch auf Seiten der Verwaltung. Deswegen wäre schon aus unserer Sicht, wäre es irgendwie begrüßenswert und wäre es wünschenswert, wenn sehr schnell sozusagen ein einheitliches Verfahren und ein einheitliches antragsloses Verfahren für alle Kindergeldbeziehenden entwickelt würde. Beispielsweise nach dem Vorbild der österreichischen Familienbeihilfe. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja ein wesentlicher Punkt, warum erstgeborene Kinder aus dem Verfahren ausgenommen werden, dass wir nicht wissen, ob wir von den beziehenden Eltern die entsprechenden Bankverbindungen haben. Man könnte ja auch sich ein Verfahren überlegen, in dem sozusagen das Kindergeld antragslos gewährt wird und dann entsprechend weitere Daten, Bankverbindung beispielsweise, aber vielleicht auch, wer irgendwie sozusagen das Kindergeld dann letztendlich beziehen soll, im Verfahren irgendwie beispielsweise durch eine entsprechende Nachfrage mit Bescheidversendung erhoben wird. Dann hätten wir ein einheitliches Verfahren, das für alle gilt, und hätten trotzdem die Möglichkeit, differenziert Daten da, wo sie nicht vorliegen, nachzufordern.
Bitte. Sie haben noch die Möglichkeit, Herr Dr. Holberg.
Vielen Dank. Ich schließe eine kurze Frage an. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn bei anderen Leistungen rund um die Geburt eines Kindes, wo wir das Antragsverfahren in diesem Zug auch abschaffen könnten?
Ich bin, um ehrlich zu sein, da ein bisschen vorsichtig, weil ich irgendwie bei der Frage des Once-Only oder der antraglosen Verfahren wir mussten feststellen, dass in vielen Verfahren, die in der Diskussion sind, beispielsweise Wohngeld, die Daten, die eigentlich benötigt werden für antragslose Verfahren, nicht vollständig in der Verwaltung vorliegen. Wir haben relativ viele Daten, die für Nachweise genutzt werden, die die Verwaltung einfach nicht hat. Deswegen ist antragloses Verfahren keine flächendeckende Lösung aus meiner Sicht.
Als nächstes erhält die Union wieder das Wort, der Kollege Krieger. Bitte schön.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Bund der Steuerzahler, Frau Kabe-Gessler, und an den Verband kinderreicher Familien, Herrn Dr. Bronisch. Da geht es um das ganze Thema der Bestimmung des Kindergeldberechtigten durch Ermessen. Der Gesetzentwurf der überlässt es der Familienkasse, in bestimmten Fällen den Kindergeldberechtigten zu bestimmen. Halten Sie diese Ermessensentscheidung für familiengerecht oder sollte der Gesetzgeber selbst einen gesetzlichen Regelfall vorsehen?
Wir beginnen mit Frau Kabe-Gessler, bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also genau an der Stelle sehen wir den Gesetzentwurf tatsächlich kritisch, obwohl wir ihn ansonsten eigentlich eher positiv sehen, weil es eben Bürokratieabbau ist. Also aus unserer Sicht sollte hier die Familienkasse nicht die Entscheidungshoheit haben, sondern es sollte eben eine Änderung erfolgen, dass das ein gebundenes Ermessen ist, also eine Sollvorschrift. Aus unserer Sicht ist es ganz klar, dass der überwiegende Fälle, dass immer die Mutter auch tatsächlich ist, die sich dann um das Kind kümmert. Es gibt natürlich da Ausnahmen, wo man ja dann mit einem Antrag entsprechend nachsteuern kann und deswegen aus unserer Sicht das auch nicht schwierig werden sollte, wenn man halt jetzt hier die Familienkassen entsprechend bindet. Und es gibt natürlich halt auch eine Anzahl von Fällen, in denen das zwingend sichergestellt werden muss, dass die Mutter eben auch tatsächlich das Geld bekommt. Und aus dem Grund plädieren wir hier, wie ja auch schon meine Vorrednerin, in der Änderung des Gesetzentwurfs und wünschen uns da eine Sollbestimmung, also ein gebundenes Ermessen.
Und die zweite Frage ist an Herrn Dr. Bronisch gerichtet. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Der Verband der kinderreichen Familien, Bronisch, wir bedanken uns für die Einladung. Vielen Dank für die Frage. Und es ist jetzt ein eher zustimmender Kommentar. Auch der Verband der kinderreichen Familien sieht aus verschiedenen Gründen eine Sollbestimmung, die auf die Mutter des Kindes zielt, als sinnvoll an. Das hat zum einen die genannten empirischen Gründe. Es ist einfach die überwiegende Zahl der Fälle so beschaffen. Es ist allerdings natürlich auch so, dass eventuell in Konfliktsituationen das die bessere Lösung sein kann. Also mater certa, das wissen alle, weil es andere gab es manchmal auch Streitigkeiten geben. Insofern unterstützen wir das. Allgemein ist zu sagen, dass die kinderreichen Familien natürlich von dieser Vereinfachung überproportional betroffen sind. Sie haben nicht nur per Definition nicht nur zweite, sondern mindestens dritte, wenn nicht vierte und fünfte Kinder. Also auch die erste Stufe des Ausbaus dieses Gesetzesvorhaben nutzt kinderreichen Familien gleich mehrfach.
Herr Krieger, Sie haben noch die Möglichkeit.
Vielen herzlichen Dank. Würde ich eine Nachfrage anschließen wollen. Also Sie sprechen sich für das gebundene Ermessen und den Regelfall, dass dann an die Mutter ausgezahlt werden soll, aus. Vielleicht können Sie da noch mal die Vor- und Nachteile aus Ihrer Sicht konkreter fassen und vielleicht auch einen Satz zum Vorschlag des Familienbundes der Katholiken sagen, dass man eine niedrigschwellige, nochmalige Abfrage sozusagen dem entgegensetzt als anderer Vorschlag.
An Herrn Dr. Bronisch gestellt die Frage. An beide. Gut, wir beginnen mit Herrn Dr. Bronisch. Bitte schön.
Ja, wie kurz angedeutet, spricht aus unserer Sicht dafür die Empirie. 75% in etwa der Kindergeldbezieher sind Mütter. Im zweiten Fall, auch das ist angedeutet worden von den Kollegen, in Konfliktfällen scheint uns eine Orientierung auf die Mutter ebenfalls sinnvoll zu sein. Der Vorschlag, und das ist vielleicht die Herausforderung der Sachverständigen überhaupt, der Vorschlag des Familienverbundes der Katholiken variiert ja nur in kleinen Details. Also natürlich muss entweder eine solche erste Abfrage bleiben, das wäre die Position meines Kollegen, oder es muss eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit bestehen, das noch zu ändern. Das ist, glaube ich, in allen Stellungnahmen auch ausgesagt worden. Hier darf nicht sozusagen, sobald der Regelfall nicht mehr zutrifft, eine größere Hürde entstehen, als wir bisher haben.
Herr Dandl-Graber, bitte.
Genau, unser Leitgedanke war halt auch so ein bisschen zu schauen, abzuwägen, wie groß ist die Vereinfachung für die Familien, wie groß ist der Nachteil, dass sie diese Entscheidung nicht mehr treffen können. Und da dachten wir halt, wenn sozusagen wirklich ganz niedrigschwellig abgefragt wird, im Sinne von, man fragt nur, an wen können wir überweisen, Name und Kontonummer, dann könnte das auch eine gute Variante sein. So ähnlich habe ich auch Herrn Theissing gerade verstanden, sozusagen so niedrigschwellige Abfragen anstatt von Anträgen, wenn man sich bereits antragslos vorstellen könnte. Ja.
Vielen Dank. Wir setzen fort mit der Fraktion Die Linke, Kollege Achwilm.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch aus unserer Fraktion an alle Sachverständigen für ihre Expertise. Wir als Fraktion vorneweg nur einen Satz begrüßen, und wie könnte man es auch nicht, natürlich auch im Grundsatz, wenn Kinder bzw. die Familien das Kindergeld schneller erhalten als bisher. Und meine erste Frage richtet sich an Frau Dr. Jana Diels vom Deutschen Kinderhilfswerk, weil es allerdings neben den Vereinfachungen möglicherweise aber auch Regelungslücken gibt bzw. neue gewisse Ungleichheiten, die im Gesetzentwurf angelegt sind. Und da würde ich Sie mal bitten, auszuführen, was aus Ihrer Sicht noch verbessert werden kann in dieser Hinsicht.
Frau Dr. Diels, bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage, vielen Dank für die Einladung. Erstmal möchte ich mich anschließen, und auch das Deutsche Kinderhilfswerk begrüßt diese erste Ausbaustufe des antraglosen Kindergeldes, weil es, und das haben jetzt meine Vorredner auch schon zu Genüge vielleicht gesagt, ein Antragsverzicht erleichtert, und das möchte ich aber noch mal sagen, und unterstützt auch die monetäre Absicherung von Kindern. Ich glaube, das ist ein Punkt, der hier noch nicht genannt wurde. Das heißt, Geld kann potenziell verlässlicher und auch schneller, das hatten Sie, Frau Immelmann, ja auch gesagt, bei den Kindern ankommen. Insofern noch eine Facette mehr, die man vielleicht hier betonen kann. Ein anderer Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte, und das wurde auch schon verschiedentlich genannt, ist diese Kann-Regelung, also die Möglichkeit eines Antragverzichts, jedoch keine Pflicht. Und es wird von Zweifeln an der Anspruchsberechtigung gesprochen. Wir haben darüber jetzt gerade geredet. Und es werden diese Zweifel, auch das hatten wir gerade, nicht näher definiert. Und aus unserer Sicht kann es sein, dass diese Zweifel oder dass das eher unkomplizierten Fällen, nenne ich es mal, unkomplizierten Familienkonstellationen zugutekommt, wo diese Zweifel halt nicht auf dem Tisch liegen. Ich verstehe, dass dadurch Fehler vermieden werden sollen, dass es auch irgendwie digitale Voraussetzungen gibt, die kompliziertere Fallkonstellationen noch nicht, deswegen werden die noch nicht umfasst. Aber es kann damit resultieren, dass halt die komplexeren Familiensituationen, in denen aber vielleicht besonders Unterstützung notwendig ist und die auch von der Bürokratievereinfachung in besonderem Maße profitieren würden, dass die erstmal überdurchschnittlich unterrepräsentiert sind. Und das wäre eine Ungleichheit. Ich kann gerne auch noch, also das ist Alleinerziehende natürlich mit vielleicht wechselnden Unterhaltsverhältnissen, unterschiedliche Meldeadressen. Es können Familien mit Migrationsgeschichte sein. Ich will gar nicht sagen, dass der Pass das Problem ist, aber es könnte sein, doppelte Staatsangehörigkeiten, frühere Auslandsaufenthalte, Zuzug nach Deutschland, solche Dinge. Familien mit instabilen Wohnsituationen, auch das. Und ich denke, diese Beispiele zeigen, dass diese Familienkonstellationen im besonderen Maße von einer Antragsvereinfachung profitieren könnten.
Sie haben noch die Möglichkeit, Kollegin. Ja. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für die erste Antwort. Genau, die Einschränkung des Kindergeldes nur bei inländischem Wohnsitz des Kindes und einer inländischen Erwerbstätigkeit. Sie gerade schon ein bisschen ausgeführt, das ist möglicherweise auch etwas, was gegen Diskriminierungsverbote ein Problem darstellt. Wie beurteilen Sie diese Einschränkung, die derzeit angelegt ist? Gibt es da noch Fallkonstellationen, die hier zu wenig Betrachtung finden? Gibt es möglicherweise Schilderungen, die aus anderen Kontexten bekannt sind, von anderen Ländern, die was regeln, die hier noch stärker beachtet werden müssen?
Frau Dr. Diels, bitte.
Geld bei Wohnsitz des Kindes in Deutschland und mindestens einer Erwerbstätigkeit der Eltern in Deutschland erstmals, antragslos ausgezahlt werden soll. Und wir haben uns gefragt als Deutsches Kinderhilfswerk, was also die Absicht ist, grenzüberschreitende Fälle, die gegebenenfalls kompliziert sind, die vielleicht Rückzahlungen und so weiter nach sich ziehen, erstmal vom Verfahren auszuschließen. Genau, damit wird ein Weg gewählt. Also wenn wir sagen, es wird nur ausgezahlt, das antragslose Kindergeld, wenn mindestens ein erwerbstätiges Elternteil dabei ist, also in der Konstellation, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass alle, die Leistungsbezug haben, erstmal ausgeschlossen sind von dieser ersten Ausbaustufe. Und wir haben uns gefragt, ob das so gemeint ist, weil es wäre in unserer Sicht unverhältnismäßig zu sagen, wir schließen alle aus, die in einem Leistungsbezug sind, um die paar Fälle zu regeln, die vielleicht oder zu erstmal nicht dem antragslosen Kindergeld auszuzahlen, die halt von einer Grenzüberschreitung, die das implizieren. Also ich habe es, nein, gut. Also unverhältnismäßig, wenn es so gemeint ist, vielleicht ist es so nicht gemeint und dann wäre eine Konkretisierung dieser Regelung von unserer Seite durchzuführen.
Dankeschön. Wir setzen fort mit der AfD-Fraktion. Der Kollege Gottschalk hält das Wort.
Jo, ich hätte noch eine kurze Nachfrage an die Kollegin Martina Rauch von der Bundesagentur für Arbeit. Sie sagten, es liegen keine konkreten Zahlen vor von 321 Millionen Euro, die in Rede stehen. Wo könnte ich denn diese Zahlen erhalten? Und wenn ich sie gar nicht erhalten kann oder keiner davon Bescheid weiß, wie viele Zahlen hier zurückkommen, ändert man das? Denn das wären ja in 10 Jahren, wenn ich das jetzt mal hochrechne, mal eben 3 Milliarden Euro, die einfach wechseln und Sie sagen mir hier, wir wissen gar nicht wie und können die Höhe nicht feststellen. Also wo kann ich die Zahlen in Erfahrung bringen? Das wäre die erste Frage.
Da sind wir jetzt gespannt, Frau Rauch. Bitte schön.
Meine Aussage war meines Erachtens, war, ich habe die Zahlen aktuell nicht dabei. Aber wir können selbstverständlich gucken, was wir da an der Stelle verfügbar haben und es entsprechend auch nachliefern.
Das wäre lieb, also würde ich mich freuen. Dann hätte ich eine Frage, die richte ich an die Kollegin Daniela Kabe-Gessler vom Bund der Steuerzahler und Herrn Florian Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Und zwar, dass man sich vielleicht wieder auf den Zweck der Norm besinnt. Das Kindergeld erfüllt nach geltendem Recht eine doppelte Funktion, nämlich einerseits Steuervergütung im Rahmen des steuerlichen Familienlastenausgleichs, andererseits bei fehlendem oder geringem Einkommen eine Sozialleistung. In beiden Funktionen ist es darauf ausgerechnet, das Existenzminimum des Kindes unter den tatsächlichen Lebensverhältnissen zu sichern und steuerlich freizustellen. Teilen Sie also daher die Einschätzung, dass ein undifferenzierter Export des Kindergeldbetrages in voller inländischer Höhe in Staaten mit erheblich niedrigerem Preis- und Lebenshaltungsniveau die originäre Förderfunktion des Kindergeldes systematisch verfehlt und dass der vorliegende Gesetzentwurf durch die Anbindung an die bewährte Ländergruppeneinteilung des BMF ein sachgerecht und administrativ viel vernünftigeres Vorhaben wäre? Danke.
Wer möchte von Ihnen beginnen? Frau Kabe-Gessler oder Herr Kübler? Ladies first, bitteschön.
Ja, danke. Also zunächst nochmal, es ist momentan ja halt rechtlich so geregelt, also vor allen Dingen im EU-Recht, dass wir halt hier eben keine Differenzierung durchführen. Nichtsdestotrotz gibt es ja jetzt wieder Initiativen, die ja auch die Innenministerkonferenz jetzt beschlossen hat, dass man eben auf EU-Ebene hier noch einmal die Diskussion anstellt. Und ja, das sollte dann jetzt halt auch passieren. Inwieweit das dann natürlich von Erfolg gekrönt ist, kann ich jetzt halt nicht beurteilen. Wir brauchen eine Einstimmigkeit auf EU-Ebene. Ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sehe sie da nicht. Aber insofern ist das jetzt halt eben nochmal hier der Weg der Innenminister bzw. auch des Bundesrates an der Stelle nachzuschärfen und gegebenenfalls auch nachzubessern. Aber eben das geht eben nur mit geltenden EU-Regeln.
Und Herr Kübler setzt fort, bitte schön.
Ja, Herr Gottschalk, zunächst mal ein herzliches Dankeschön für die Frage. Die Deutsche Steuergewerkschaft, wir beurteilen neue Gesetzentwürfe, aber auch Anträge immer aus der Sicht der Praxis heraus. Was bedeutet ein Antrag, ein Vorhaben für die Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze umsetzen müssen, die aber auch beispielsweise die Sache programmieren müssen, IT-gerecht ausgestalten müssen? Jetzt ist es so, Sie haben ja auch so einen entsprechenden Antrag gestellt. Wir sehen diesen Antrag aus bürokratischen Gesichtspunkten eher kritisch. Über den eigentlichen Inhalt will ich jetzt gar nicht diskutieren. Wir sehen ihn deshalb kritisch, weil er unionsrechtswidrig sein würde. Wir haben da ganz aktuell auch eine Entscheidung, ich glaube, es ist der 16. April 2026 zum bayerischen Kindergeld, wo die Union sehr deutlich gesagt hat, nein, eine Indexierung für EU ist nicht statthaft. Wir haben eine ähnliche Entscheidung auch in Österreich schon erlebt. Österreich musste das Ganze dann wieder rückabwickeln. Und es ist nicht das erste Mal hier in diesem Ausschuss, dass ich davor warne, Gesetze zu beschließen, die zunächst mal umgesetzt werden und danach wieder rückabgewickelt werden müssen. Das ist immer unsere eiserne Formel, wirklich nur Gesetze zu beschließen, die rechtlich sicher und sauber sind. Und von daher würde ich davor warnen, eine entsprechende Indexierung jetzt in diesen Gesetzentwurf reinzubekommen. Insgesamt, glaube ich, ist das Thema aus Bürokratieentlastungsgründen ein sehr, sehr gutes, was mir insgesamt noch ein bisschen fehlt. Aber wir kommen vielleicht im Laufe der Anhörung auch dazu, ist das ganze Thema Digitalisierung. Also ich glaube, wir müssen langfristig dazu kommen, dieses ganze Thema Law as a Code, also im Prinzip auch hier im Bundestag noch mehr ernst zu nehmen und nicht nur eben über Paragraphen zu entscheiden in Wort und Schrift.
Vielen Dank für die Punktlandung und wir gehen zur Unionsfraktion und die erste Frage stellt die Kollegin Wittmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Bundesagentur für Arbeit, aber auch an den Bund der Steuerzahler und gerne auch an die Deutsche Steuergewerkschaft, wenn es sich zeitlich ausgeht, nämlich die etwas vereinfachte Fragestellung. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass wir nicht glücklich damit sind, dass die Familienkasse bestimmt, an wen das Geld ausgezahlt werden soll, sodass wir uns durchaus vorstellen könnten, ist es derzeit unumstößlich nach meiner rudimentären Kenntnis, dass es immer einer biologischen Mutter bedarf, dass also das Kindergeld daran gebunden wird, dass die Mutter dieses Kindergeld bekommt und ein Antrag nur dann stattfindet, wenn die Gemeinschaft oder auch übernehmende Partner in welchen Konstellationen auch immer etwas anderes beschließen, dass es dann einen weiteren Antrag, möglichst unkompliziert, vielleicht auch online zu stellen mit bestimmten Bestätigungen, da gebe ich gerne dem Kollegen von gerade eben recht, zu stellen ist. Das würde mich interessieren an dieser Stelle. Und der zweite Teil, der mich genauso interessiert, mindestens genauso, ist nämlich genau auch daran angebunden. Wir hatten in der vergangenen Sitzungswoche die zweite und dritte Lesung und damit Verabschiedung des Gesetzes gegen den Missbrauch von eben missbräuchlich erworbenen, deklarierten Vaterschaften. Das würde sich mit dieser Konstellation quasi von selber ausheben. Wie stehen Sie dazu? Können Sie sich vorstellen, dass sowas relativ vereinfacht umsetzbar ist und damit auch durch den ganz großen Teil des gelebten Lebens von Eltern entsprechen kann?
Ja, Frau Kabe-Gessler, fangen Sie an. Dann Frau Rauch und Herr Küber. In der Reihenfolge, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ich bestätige oder wiederhole das gerne nochmal, dass wir grundsätzlich der Auffassung sind, dass das eigentlich recht einfach umsetzbar sein sollte, wenn wir das Gesetz jetzt insofern anpassen, dass eben das gebundene Ermessen geregelt wird, also eine Sollvorschrift. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht widerspricht mir Frau Rauch jetzt auch gleich, dass das insofern für das antragslose Kindergeld in irgendeiner Form eine Schwierigkeit geben sollte, zumal wir dann ja eben die Möglichkeit haben, dass in den Fällen, wo das eben dann nicht so sein soll, eben einen Antrag zu stellen, also stellen können und hier natürlich der Wunsch oder das Petitum, das natürlich möglichst digital auch zur Verfügung zu stellen, also so, dass diese Anträge dann auch schnell gestellt werden können. Zum zweiten Aspekt, also natürlich begrüßen wir, dass der Bundestag oder die Bundesregierung jetzt das Gesetz zur Verhinderung von Scheinvaterschaften auf den Weg gebracht hat. Aus unserer Sicht ist das natürlich ein Beitrag, um eben hier den Missbrauch von Kindergeldbezug zu verhindern. Das ist ja auch durch die Medien gegangen und insofern sind wir da der Auffassung, ist das auf jeden Fall ein wichtiger und richtiger Schritt.
Frau Hoch.
Ja, wie gesagt, die Familienkasse hat eine Auswahlmöglichkeit, die jederzeit widerrufen werden kann. Es ist in unserem Interesse als Familienkasse, dass die Regelung so, wie sie jetzt ist, dass wir bei der Auswahlmöglichkeit bleiben, um möglichst vielen Menschen auch das antragslose Kindergeld zukommen zu lassen. Bei weiteren Kindern überweisen wir ja das Kindergeld auf das Konto, das uns bekannt ist. Das heißt, auf das Konto, zu dem auch schon eine Berechtigtenbestimmung getroffen wurde. Bei einem ersten Kind brauchen wir die Daten. Das heißt, wir bekommen über das Bundeszentralamt für Steuern auch die ID-Nummer, aber wir brauchen eine Kontonummer. Wenn wir nicht auf die Kontonummer überweisen können, die uns bekannt ist, dann müssen wir sofort rückfragen. Wenn wir erkennen können, dass wir zum Beispiel zwei Kontonummern haben, dann werden wir auf die Kontonummer der Mutter überweisen. Wenn das aber unklar ist und wir hätten nur die Kontonummer des Vaters, dann würde das bedeuten, wir müssen den antragslosen automatisierten Prozess unterbrechen. Wir müssen den Fall aussteuern, die Familie anschreiben und ich sage mal, dann läuft es auch nicht, also dann ist das antragslose Kindergeld im Prinzip kein Gewinn. Die jetzige Lösung ist für uns als Verwaltung pragmatisch. Ermessen ist für die Verwaltung immer etwas, sage ich mal, auch was fehlerträchtig ist und was aufwendig in der Administration ist. Wenn wir bei der Regelung jetzt bleiben, dann entfallen damit Rückfragen bei den Familien. Wir haben weniger Bürokratie und es profitieren eben auch mehr Familien vom antragslosen Kindergeld.
Insgesamt, durch das, dass wir einen geschlossenen Datenfluss haben aus zuverlässigen Quellen, digitale Datenübertragung, schließen wir durchs antragslose Kindergeld auch Leistungsmissbrauch aus. Die Daten sind sicher an der Stelle.
Kollege Küber.
Frage 1. Verwaltung kann Ermessensentscheidungen. Regelungen dazu sind insgesamt besser, wenn man im Hinblick auf die Digitalisierung denkt. Und Frage 2, nur ganz kurz. Die Vorrednerin hat es gesagt, ich glaube, Daten sind Gold, auch in der heutigen Zeit. Ein Blick nach Österreich. Predictive Analytics Competence Center zeigt, dass eben mit modernen Netzwerkanalysen, Mustererkennungssoftware auch Missbrauch sehr, sehr gut erkennbar sein wird.
Vielen Dank. Wir setzen fort mit der SPD-Fraktion, die Kollegin Heidenstadt.
Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für Ihr Erscheinen als Sachverständige. Ich möchte Frau Rauch noch mal etwas mehr Zeit geben, zu erläutern, warum die derzeit im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung in Bezug auf die Auszahlung des Kindergeldes an die Mutter oder den Berechtigten, der beim ersten Kind angegeben wurde, sinnvoll ist. Das heißt, es wäre ganz schön, wenn Sie uns vielleicht noch mal darstellen könnten, welche Gründe genau dafür und dagegen sprechen. Da haben Sie jetzt etwas mehr Zeit dazu. Vielleicht auch noch ergänzen, welche Folgen würden sich daraus für die Verfahrensvereinfachung und die Digitalisierung des Gesamtvorhabens ergeben. Das soweit erstmal vielleicht für die erste Runde.
Auch, bitteschön.
Dankeschön. Also dann vielleicht noch mal mit etwas mehr Zeit. Wir haben als Familienkasse jetzt eine Auswahlmöglichkeit, auf welches Konto wir überweisen. Wichtig ist aber auch, diese Auswahlmöglichkeit kann jederzeit von der Familie widerrufen werden. Und sobald dieser Widerruf bei uns eingeht, sofort zu dem Zeitpunkt würden wir die Zahlung ändern. Wenn wir an die Mutter zahlen würden, dann würde das klar im Moment dem Status quo entsprechen. Man würde aber auch gleichzeitig davon ausgehen, dass das Kind überwiegend in der Obhut der Mutter ist. Wenn wir jetzt antragsloses Kindergeld zahlen, dann sieht es so aus, dass wir Daten vom Bundeszentralamt für Steuern bekommen, insbesondere auch die ID-Nummer. Anhand dessen können wir das Kind identifizieren. Wenn wir alle Daten vollständig haben, ist insbesondere, und da möchte ich aufs erste Kind eingehen, der Knackpunkt zu wissen, auf welches Konto sollen wir das Kindergeld überweisen. Schon jetzt sind relativ wenig Kontonummern hinterlegt. Das heißt, es ist uns wichtig, dass Menschen beim BZST ihre Kontonummer hinterlegen. Aber wenn wir die Regelung so, wie sie jetzt ist, nicht hätten, würde das bedeuten, dass wir in jedem Fall immer gucken müssen, wenn wir nur vom Vater die Daten haben, diesen Fall zu unterbrechen. Und so haben wir eben die Möglichkeit, sobald wir eine Kontonummer haben, schauen wir, ob es die der Mutter ist, dann überweisen wir an die Mutter und in allen anderen Fällen überweisen wir eben an dieses Konto, das uns bekannt ist. Und so wie ich vorher ausgeführt habe, wenn wir dann unterbrechen müssen und rückfragen, dann heißt es, ich sage mal, in dem Ende-zu-Ende-Prozess, den wir so haben und der ohne eine Beteiligung der Familien durchläuft. Die Eltern, das Kind wird geboren und sie bekommen als unsere Serviceleistung ohne ihr Zutun anhand gesicherter Daten das Geld auf ihr Konto überwiesen. Und genau dieser Prozess würde damit unterbrochen. Und in all diesen Fällen müssten wir Kontakt aufnehmen zu der Familie, müssten nachfragen, auf welches Konto sollen wir das Kindergeld jetzt überweisen. Und damit würden eben deutlich weniger Familien vom antragslosen Kindergeld profitieren. Die Familie hat Aufwände, wir als Verwaltung hätten aber auch zusätzliche Aufwände. Und aus Verwaltungssicht ist es eben eine pragmatische Lösung, die Bürokratie auch an der Stelle verhindert, vermeidet und die den Zugang zum antragslosen Kindergeld für die Eltern einfach einen größeren Personenkreis erschließt. Wir hatten es vorher ja auch, dass nur ein Teil der Familien profitiert. Mit so einer Regelung würden wir noch mehr Familien, ich sage mal, davon ausschließen und die wir müssten rückfragen. Und wie gesagt, bei den zweiten und weiteren Kindern haben die Eltern ja bereits eine berechtigte Bestimmung getroffen und wir folgen eben dieser erstmaligen Willenserklärung und gehen davon aus, dass für weitere Kinder das Kindergeld auf die gleiche Kontonummer überwiesen werden soll. Und wichtig ist für uns auch als Familie, Familienkasse die Regelung, dass die Familie das jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Und insgesamt kommt ja das Kindergeld dann der Familie zugute, aber die hätten da auch die Möglichkeit, das nochmal auf ein anderes Konto umzuleiten.
Vielen Dank, Frau. Ach,
Entschuldigung. Bitte.
Vielen Dank, Frau Rauch, nochmal für die detaillierte Erläuterung. Das ist erstmal sehr einleuchtend. Ich würde Herrn Köbler aber auch dazu nochmal fragen, weil wir ja durchaus das Thema Pauschalierungen im Einkommensteuerrecht generell auch haben und im Steuerrecht bei Digitalisierungsprozessen und bei Verfahrensvereinfachungsprozessen. Vielleicht jetzt haben Sie kaum noch Zeit. Welche rechtlichen und technischen Voraussetzungen halten Sie denn hier für erforderlich?
Vielleicht noch ein Gedanke dazu, zu diesem Thema Kontonummer. Vielleicht wäre es auch klug, und das jetzt einfach als Hinweis, die Steuer-ID kommt ja vom Bundeszentralamt für Steuern mit einem Brief. Es wäre doch gut, wenn man diesem Brief auch die Aufforderung beilegt, eben die Kontonummer zu übermitteln.
Genau. Diese Frage kann ja in der nächsten Runde dann nochmal ausführlich beantwortet werden. Ich würde jetzt die Anhörung fortsetzen mit dem Fragerecht der AfD-Fraktion. Der Kollege Gottschalk wäre dran.
Ja, ich versuche das ja systematisch heute aufzubauen. Deswegen kommt man manchmal ja auch in Gedanken, dass ein Gesetz verfassungswidrig und auch der Europäische Gerichtshof ist ja da nicht frei und der Gesetzgeber in Europa. Deswegen noch mal meine Frage, Nachfrage an Frau Daniela Kabe-Gessler als Bund der Steuerzahler, Tarif auf Rädern, da haben wir ja auch viele Gemeinsamkeiten und auch an Herrn Köbler trotzdem noch mal, weil Sie sich sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Wenn wir jetzt also uns über Kindergeld 250 Euro in Deutschland unterhalten, dann erkennt man vielleicht, und es wird immer von einer mittelbaren Diskriminierung in allen Urteilen gesprochen. In Bulgarien werden monatlich 26 Euro gezahlt, in Lettland 50, in Rumänien 58, nochmal in Deutschland 250. Vor diesem Hintergrund also nochmal die Frage, wenn wir uns das alles mal wegdenken und es gibt kein Gesetz, inwieweit halten Sie es steuerrechtlich als auch tatsächlich dann so, dass wir eine direkte Diskriminierung damit von Kindern haben, die in Deutschland leben, eben 250 Euro hier bekommen nach unseren Lebenshaltungskosten, in Bulgarien aber nur ein Zehntel, entsprechend in Lettland ein Fünftel und in Rumänien in etwa auch? Und wie beurteilen Sie dann das Urteil vom April 26? Denn dort wurden ja auch wieder Äpfel mit Birnen verglichen, wie Sie es gesagt haben. Denn auch dort heißt es ja nach § 31, 32 Einkommensteuergesetz, wir haben eine günstige Prüfung zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag, weil man eben die Lebensverhältnisse und die tatsächlichen Kosten abbilden möchte. Und dann kommen Sie vielleicht zum Fazit, wenn wir jetzt das Gesetz mal wegdenken. Wir haben eine mittelbare Diskriminierung von Kindern vielleicht in den anderen Ländern, aber eine direkte hier in Deutschland. Wie beurteilen Sie das auch auf dem, was ich mit den Paragraphen und den Urteilen und den tatsächlichen Sätzen gesagt habe?
Ich würde jetzt mal mit dem Kollegen Köbler beginnen.
Ja, sehr geehrter Herr Gottschalk, ganz herzlichen Dank für die Frage. Wir haben Gewaltenteilung in Deutschland. Ich spreche in dem Fall nur für die Exekutive. Mir obliegt es jetzt nicht, Gerichte hier zu kritisieren. Insofern bitte ich da einfach um Nachsicht. Insgesamt historisch gesehen, wir hatten im Einkommensteuergesetz schon mal die Indexierung der Kinderfreibeträge, also sowas findet durchaus statt. Wir haben auch unterschiedliche Beträge im Hinblick auf Verpflegungsmehraufwendungen. Also das geltende Gesetz kennt solche Differenzierungen. Trotzdem komme ich jetzt im Fall des Kindergeldes dazu, dass der EuGH relativ eindeutig entschieden hat und insofern aus Verwaltungssicht jetzt eine Indexierung nicht ideal wäre.
Frau Kabe-Gessler, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ja, ich kann mich jetzt auch noch mal wiederholen. Also jetzt so zu tun, als ob wir keine EuGH-Rechtsprechung hätten und so zu tun, als ob wir keine EU-Regeln hätten, fällt mir jetzt etwas schwer. Insofern würde ich jetzt auch gern bei den geltenden Urteilen oder Beschlüssen und bei dem geltenden Recht bleiben. Und da haben wir nun einfach mal die Aussagen, die der EuGH getroffen hat. Und wir haben eben auch unsere EU-Regeln, also was eben die Freizügigkeit etc. betrifft. Und daran müssen wir uns jetzt nun mal halten, jetzt irgendwie zu sagen, naja, jetzt ignorieren wir das Ganze mal und machen etwas anders, fällt mir jetzt grundsätzlich erstmal schwer zu beurteilen. Insofern kann ich jetzt die Frage da nicht weiterhin gehend vertieft beantworten.
Herr Kollege Wojciech.
Noch mal zur Nachfrage. Deswegen habe ich ja gesagt, wir denken uns das jetzt mal alles weg. Muss man ja auch manchmal. Und es gibt auch Fehlurteile von Gerichten. Das kennen wir alles. Und es gibt auch Gesetze, die hier das Verfassungsgericht, wir müssen nicht über die Grundsteuer reden und viele andere Dinge, dann einkassiert werden. Und dann erwarte ich natürlich auch, dass Menschen, die wissenschaftlich und auch, wie ich finde, für den deutschen Steuerzahler argumentieren, sagen, wenn ich mir das jetzt eben alles wegdenke und ich sage Ihnen nochmal, 26 Euro in Bulgarien, 50 Euro in Lettland und diese Kinder dort bekommen jetzt 250, während unsere Kinder hier dann nur 250 bekommen. Ich könnte jetzt noch tatsächlich die Nettolöhne von Rumänien mit 1.100, die durchschnittlichen, nehmen. Kommen Sie dann nicht zu einer, das war ja meine Frage, wenn ich mir das wegdenke, zu einer Ungleichbehandlung der Millionen von Kindern, die in Deutschland leben?
Herr Kollege Gottschalk, die Anzuhörenden können antworten. Sie müssen nicht antworten. Nur das war außerhalb,
habe ich
der,
ich
Zeit,
da noch mal freundlich
außerhalb der Zeit. Also Sie haben auch noch, kriegen noch 6 Sekunden zu, falls Sie sich benötigen, Frau Kabo-Gessler. Bitte.
Ja, vielen Dank. Nein, die benötige ich nicht. Weil, wie gesagt, die Überprüfung findet jetzt ja statt. Es ist jetzt angeregt worden von den Innenministern, das ganze Thema halt auf der EU-Ebene noch mal zu diskutieren. Das wird sicherlich auch erfolgen. Und insofern, denke ich, wird das Ganze dann halt auch noch mal entsprechend geprüft.
Wir setzen fort mit der Unionsfraktion. Der Kollege Krieger hat das Wort.
Kollegin Wittmann hat noch eine Nachfrage. Und die
dann ist Kollegin Wittmann als Erste dran.
Bitte. Ja, ich habe dann im Nachgang noch mehrere Fragen, würde aber gerne noch mal darauf einhaken, was auch Frau Rauch jetzt gesagt hat. Frau Rauch, wenn Sie so verfahren, wie Sie das gesagt haben, dann ist es nicht nur kein Bürokratieabbau, sondern führt zu absoluten Verwerfungen. Das bedeutet nämlich, dass Sie ohne Kenntnis von möglichen Trennungssituationen oder Ähnliches gerade den Frauen, die dadurch benachteiligt sind, einen unglaublichen Schaden zufügen und die Nachfragen ganz erheblich werden und die nachfolgenden Bürokratiebelastungen. Ich darf daran gleich eines abknüpfen. Ist denn mit der Frage, dass wir jetzt ein antragsloses Kindergeld haben wollen, auch verknüpft, dass die Vorgänge harmonisiert werden in den Familienkassen und vor allen Dingen deutlich auf das reduziert, was tatsächlich notwendig ist. Ich habe Vorgänge vorliegen, wo für die gleichen Kinder der gleichen Frau in der gleichen Familienkasse ohne Änderung der Familiensituation teilweise 5, 6, 7 Mal Dokumentation erforderlich waren, beim zweiten Mal dann eine völlig andere bei genau gleichem Sachverhalt und erst eine Intervention in dieser Agentur hat dann erbracht, dass es binnen 3 Tagen gelöst werden konnte. Also wenn es um Bürokratie geht, dann glaube ich, sind wir hier an der falschen Stelle. Ich darf das noch mal bitten, zu überlegen und nachzuvollziehen. Man könnte auch darauf kommen, dass man sagt, wenn eine Familie absichtlich und vielleicht von beiden unterschrieben oder in irgendeiner Form belegt, eine IBAN, nämlich die des Vaters angeht, dann hat sie implizit erklärt, dass dahin ausgezahlt werden soll. Wenn Sie es digital machen, können Sie ein Häkchen setzen lassen, ob das damit verbunden ist. Das wäre mir wichtig, dass wir noch mal mit in den Blick nehmen. Ich möchte an der Stelle aber auch noch zu einer zweiten Frage kommen, die dann auch an die beiden, wenn es gerade noch sich ausgeht, Steuerzahlervertreter da ist. Nämlich die Frage, dass wir ja gerade jetzt diskutiert haben, die Frage der Direktauszahlung und der mangelnden IBAN-Nummern. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, mit einem gewissen Turbo, ist vielleicht zu viel gesagt, aber an IBAN-Nummern so nach und nach sie sammeln zu können, um in Hilfsfällen des Staates tatsächlich unmittelbar helfen zu können und inwieweit ist daran gedacht, das auch verknüpfen zu können.
Wir beginnen aber mit der Wortmeldung von Frau Rauch.
Dankeschön. Nochmal zur Kontonummer. Also wenn wir Alleinerziehende haben, dann hätten wir ja auch nur eine Kontonummer, die wir überhaupt bekommen könnten und würden damit auch automatisch auf das Konto der Mutter überweisen an der Stelle. Die Harmonisierung, das war jetzt für mich nicht ganz nachvollziehbar. Vielleicht, wenn noch Zeit ist, dass wir oder in einer weiteren Fragenrunde, dass Sie das nochmal konkretisieren. Die Familienkasse arbeiten da nach möglichst einheitlichen Standards. Ich würde es jetzt einfach an der Stelle dabei belassen, damit die anderen Kollegen sich noch äußern können.
Zumindest, ich hatte den Bund der Steuerzahler noch, Frau Kabo-Gessler.
Ja, vielen Dank nochmal für das Wort und vielen Dank für die Frage. Also Frau Rauch, ich glaube, was gemeint ist mit der Frage ist, dass auch bei einem zweiten Kind ja ein Trennungsfall vorliegen kann. Und wenn beim ersten Kind zwar der Vater noch das Kindergeld berechtigt ist nach ihren Unterlagen, kann das aber beim zweiten Kind eine komplett andere Situation sein. Und das ist, glaube ich, genau das, was in der Fragestellung eben gemeint wurde. Und das sehe ich auch als Problem an. Natürlich können Sie nicht wissen, wann es halt in den Familien Krisen gibt und wenn sich unmittelbar vor der Geburt da getrennt wird. Aber genau deshalb wäre es ja enorm wichtig, dass dann halt im Falle bei der Mutter das Geld ankommt und die Mutter nicht erst noch wieder über einen Streit mit dem leiblichen Vater dann wieder an das Kindergeld kommt. Und deshalb ja auch unser Wunsch zu sagen, die Mutter bekommt es dann halt als soll, auch wenn halt beim ersten Kind die Vaterkontonummer gespeichert ist. Das ist, glaube ich, der Punkt, der gemeint war. Und deswegen bleibe ich da auch bei der Aussage, dass wir der Meinung sind, dass es besser ist, eben die Mutter hier immer in dem Fall zu sehen. Und der Vorschlag wurde ja vorhin auch schon gemacht, was passiert, wenn halt im Prinzip jetzt das erste Kind kommt und natürlich dann keine Kontonummer bei Ihnen ist. Natürlich wird es die Fälle geben. Also erstmal nehme ich den Vorschlag von Herrn Köbler richtigerweise oder dankenswerterweise auf. In dem Moment, wo es Post gibt vom Bundeszentralamt für Steuern, könnte ja der Hinweis erfolgen, Achtung, wir haben noch etwas nicht von Ihnen. Bitte geben Sie uns schnellstmöglich die Kontoverbindung. Das Zweite wäre, den Bescheid trotzdem an die Mutter zu schicken. Das war ja der Vorschlag, den Sie, glaube ich, vorhin gemacht haben, den Bescheid trotzdem an die Mutter zu schicken und auch hier mit fettgedruckten Lettern reinzuschreiben, wir brauchen zwingend Ihre Kontonummer. Das würde aus meiner Sicht immer noch nicht dieses antragslose Kindergeld gefährden und würde dann halt auch nicht das komplett unterbrechen. Es würde aber viel Streit in einer Zeit, wo die Mutter sich um das Kind kümmern muss, glaube ich, vermeiden und verhindern und es würde trotzdem noch rechtzeitig bei der Mutter ankommen.
Ich glaube, wir gehen weiter mit 9 Sekunden. Nein, 9 Sekunden. Aber Sie haben ja noch die Möglichkeit. Wir setzen fort. Wir setzen fort mit der Fraktion Bündnis 90 Grüne, Dr. Heuberger.
Ja, ich möchte nochmal, vielen Dank, Herr Vorsitzender, ich möchte nochmal zurückkommen zu der Frage, wer als Anspruchsberechtigte angegeben wird und warum. Und es wäre eine Frage an Herrn Köbler, warum wird hier nicht entlang des Prozesses gedacht? Also warum nicht bei der Hochzeit beim Standesamt nachfragen, wenn Sie jemals Kinder kriegen wollen, wer wäre denn anspruchsberechtigt und welche Kontonummer? Ja? Warum nicht kann man ja bei der Anmeldung der Ehe machen, muss man ja schon mal vorher aufs Standesamt, warum nicht bei der Anerkennung der Vaterschaft, die auch meistens vor der Geburt stattfindet, bei unverheirateten Paaren, da das nicht schon mal abfragen? Warum nicht die Info jederzeit bei der Bund-ID hinterlegen oder ändern oder bei der BZST-App zusätzlich noch einen Haken machen, wer von den Ehepartnern anspruchsberechtigt ist oder eben bei der Steuererklärung, wenn die gemeinsam veranlagt sind, die Eheleute, dass man es da angeben kann. Also warum wird das nicht entlang des Prozesses mitgedacht und warum ist das so eine Trennwand zwischen BZST und der Finanzverwaltung auf der einen Seite und der Kernverwaltung auf der anderen Seite?
Herr Kollege Küber, bitte.
Herr Dr. Heuberger, ganz herzlichen Dank für die Frage. Es war ja jetzt fast schon eine Brainstorming-Runde. Also insofern, mein Petitum ist, ich glaube, wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um an die entsprechenden Informationen ranzukommen. Es geht ja nicht nur ums Kindergeld. Wir denken beispielsweise auch wieder an potenzielles, ich sage mal, Helikoptergeld, Corona-Hilfen. Man ist da ja einfallsreich. Und insofern ist eine gute Datengrundlage natürlich für die Verwaltung immer von absolutem Vorteil. Ich möchte aber einen Gedanken hier noch auch gerne mit reingeben, nämlich wer natürlich sehr wohl Kontenverbindungen hat, sind überraschenderweise die Banken. Also das heißt, man kann natürlich gesetzlich schon auch regeln, andere Länder auch innerhalb der Europäischen Union machen das ja auch. Ich denke hier an Polen, die zum Teil auch, um Umsatzsteuerkarusselle zu vermeiden, wir sprachen darüber, auch Bankdaten analysieren. Also ich würde mir in Deutschland insgesamt mehr Mut wünschen, dass wir zu einer modernen Datenanalyse kommen, die Betrug verhindert, dafür spreche ich, aber vor allen Dingen natürlich die Service bietet. Und ich glaube, die Angst von einigen Bürgerinnen und Bürgern gläsern zu sein, da kann man ja vielleicht entweder ein Opt-in oder ein Opt-out machen. Also mir wäre ein Opt-out lieber. Jeder, der gerne alles beantragt, sozusagen auf Papier, digital, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, der kann das gerne tun. Aber für die überwiegende Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die es gern einfach haben, müssen wir in Deutschland endlich digitale, automatisierte Kanäle schaffen. Und wenn man weiß, wie freizügig Bürgerinnen und Bürger mit ihren Daten sind, dann glaube ich, kann man dem Staat auch dahingehend vertrauen, dass mit diesen Daten nichts Schlechtes passiert, sondern dass die Daten eben für den Bürger verwendet werden.
Sie haben noch die Möglichkeit, bitte.
Vielen Dank für die Antwort. Dann nochmal eine Frage an Herrn Dr. Theising. Wie bewerten Sie, dass das eben gesagt und wie sehen Sie denn oder wo sehen Sie nochmal Grundlagen, die der Gesetzgeber schaffen müsste, um über das andere große Kindergeld hinaus noch weitere Digitalisierungsschritte und Automatisierungsschritte in der Sozialverwaltung zu schaffen? Also gibt es da bestimmte Schnittstellen oder bestimmte Ansatzpunkte, die grundlegend geändert werden müssen?
Ja, auch vielen Dank für die Frage, weil die, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt auch nochmal berührt. Ich würde auch nochmal anknüpfen an das, was der Kollege Köbler, der Namensvetter Florian, genannt hat. Ende-zu-Ende-Digitalisierung ist an der Stelle ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten ja an der Stelle, irgendwie hatten vorher irgendwie auch den Hinweis oder irgendwie die Erwartung, dass durch das antragslose Kindergeld irgendwie Wartezeiten verkürzt werden und das Kindergeld schneller ausgezahlt wird. Dazu muss man sich aber die ganze Prozesskette anschauen. Das ist ja genau der Punkt. Und wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, dass sozusagen der Flaschenhals in diesem Prozess sind ja gar nicht die Familienkassen, sondern sind die Standesämter. Da ist sozusagen, da haben wir im Moment die Situation, dass es zu massiven Verzögerungen kommt, was die Beurkundung der Geburt angeht, die ja sozusagen die Initialzündung für diesen ganzen Prozess ist. Will sagen, wenn wir sozusagen da bürgerfreundlicher werden wollen, hilft es nichts oder hilft es weniger, an einer einzelnen Leistung sozusagen herumzuschrauben, sondern wir müssen uns dann den gesamten Prozess anschauen. Und an der Stelle wäre sozusagen da mein Petitum, gerade da, wo wir noch Leistungen in kommunaler Verantwortung haben, an der Stelle sozusagen die Kommunen massiv bei der Digitalisierung ihrer Prozesse zu unterstützen, weil das haben wir gerade in diesen Fällen nicht.
Wir setzen fort mit der SPD-Fraktion, Kollegin Heidenstadt.
Ja, ich denke mal, es ist wichtig, dass man an der Stelle, weil es da ja durchaus auch viele Eingaben gab, hinsichtlich der Fragestellung, an wen wird in Zweifelsfällen ausgezahlt, nochmal nachhakt. Deswegen möchte ich trotzdem da auch nochmal reinhaken. Ich habe jetzt verstanden, dass 75% aller Kindergeldzahlungen an die Mutter gehen. Das ist vorhin mal in einer Stellungnahme geäußert worden. Aber haben Sie denn auch tatsächlich 75% aller Kindergeldzahlungen die Konten der Mutter oder ist das eher anders? Das würde mich interessieren. Und natürlich auch noch mal die Erläuterung, warum das dann ein deutlich schlimmerer Verwaltungsaufwand wäre für die Familie, wenn sie erkennt, okay, jetzt geht das Kindergeld auf ein Konto, das dann tatsächlich anders neu zu beantragen. Das wäre für mich auch noch mal wichtig, wenn Sie da für die Verfahrensvereinfachung noch mal eine Ausführung machen könnten.
An wen richtet sich die Frage?
An Frau Rausch.
An Frau Rausch, bitte schön.
Dankeschön. Ja, wir wissen häufig nicht, wem ein Konto gehört. Wir gehen davon aus, das Kindergeld fließt dem Familienbund zugute. Aber was wir wissen, Sie haben es angesprochen, das sind auch meine Zahlen, 75% gehen, in 75% geht das Konto an die Mutter. Und gerade auch, was vorher angesprochen ist, wenn wir dann Trennungsfälle haben, ja, dann sage ich mal, dann informieren uns die Kinder im Regelfall. Weil ich sage mal, gerade in so einer Situation ist es ja wichtig, dass dann im Prinzip auch die Familienkasse dann die Kontonummer gegebenenfalls ändern kann. Das heißt, das Konto, das wir haben, das ist in den Fällen ja auch das aktuelle Konto, auf das, was der Wunsch dann der Familie an der Stelle ist. Die Aufwände sind eben dieser Bürokratiebruch, dieser Ende-zu-Ende-Bruch, dass der Prozess an der Stelle stockt und Anschreiben, Rückfragen erforderlich sind.
Ja, ich würde dann bei dem Thema, was Herr Kübler auf die Frage von Herrn Dr. Heuberger aufgemacht hat, noch dranbleiben. Da hatten Sie ja vorhin leider ein bisschen wenig Zeit, deshalb noch mal etwas ausführlicher. Ich denke mal, mit dem Gesetzentwurf haben wir einen wichtigen Meilenstein im Bereich der Digitalisierung und der Verfahrensvereinfachung in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in der öffentlichen Leistungsverwaltung. Auch im Steuerrecht und in der Finanzverwaltung arbeiten wir als Koalitionsfraktion natürlich auch daran, solche Prozesse auszubauen, Verwaltungsaufwand auch zu reduzieren und bestehende Datenbestände besser nutzen zu können. Welche rechtlichen und technischen oder auch organisatorischen Voraussetzungen müssen daher aus Ihrer Sicht geschaffen werden, um im Steuerrecht künftig ähnliche voll digitalisierte Prozesse wie das antragslose Kindergeld zu ermöglichen? ermöglichen. Und vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen was zum Thema Pauschalierung und Typisierung im Steuerrecht sagen.
Herr Köbler, bitte.
Frau Heiligenstadt, ganz herzlichen Dank für die Frage. Vielleicht insgesamt, es braucht einen Dreiklang zunächst einmal. Und Sie haben vollkommen recht, im Idealfall brauchen wir Vereinfachungen. Vereinfachungen sind im Steuerrecht in der Regel Pauschalierungen, Typisierungen. Aber ich neige auch dazu, dass man mal im Steuerrecht das eine oder andere entrümpeln müsste. Wir hatten vor geraumer Zeit, es waren auch einige dabei, ja auch diese Expertenkommission. Da liegen einige niederschwellige Vorschläge auf dem Tisch. Es wäre gut, wenn man die jetzt sukzessive angeht. Zweiter Punkt, ich glaube, man muss das Steuerrecht insgesamt digitalisieren. Ich habe vorher schon dieses Thema Law as a Code angesprochen, insbesondere deshalb, weil wir jetzt vor einer gewaltigen Transformation stehen, also der Einsatz von moderner Datenanalyse bis hin zu künstlicher Intelligenz, Algorithmen, die zuarbeiten. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass wir jetzt dann den EU-AI-Act bekommen, der eben auch erfordert, dass Entscheidungen der Verwaltung nachvollziehbar gemacht werden müssen. Das heißt also, der ideale Zustand ist, dass eben dieses Law as a Code, also diese Struktur des Gesetzes als Hintergrund, als Trainingshintergrund für die KI, für die Algorithmen verwendet wird, um eben vor Gericht auch ganz gezielt darlegen zu können, warum und wie eine Entscheidung getroffen wurde. Dafür braucht es Daten. Stichwort Once-Only-Prinzip. Ich glaube, wir haben in Deutschland insgesamt sehr, sehr viele unterschiedliche Datenquellen. Die müssen wir nutzbar machen. Und last not least, dritter Punkt, wir müssen die Organisation der Verwaltung darauf abstimmen und wir müssen die Führungskräfte entsprechend ausbilden, fortbilden und mit Mut versehen.
Wir setzen fort mit der Unionsfraktion und der Kollege Krieger ist jetzt dran, bitte.
Genau, vielen Dank. Ich darf wieder. Sie haben festgestellt in der Diskussion, dass die Frage des gebundenen Ermessens und dem Regelfall der Auszahlung an der Mütter noch eines ist, was uns sehr beschäftigt und was nicht unumstritten ist. Ich habe daher noch mal eine Frage an den Verband Kinderreiche Familien und Herrn Dr. Brönisch und den Familienverbund der Katholiken, Herrn Dantelgraber. Und zwar sozusagen unsere Sorge ist ja, dass wegen einer nicht vorliegenden Kontonummer der Mutter dann quasi dieser bürokratische Aufwand, die zu besorgen, einfach an die Familien bzw. die Mütter in Krisen- und Konfliktsituationen ausgelagert werden soll. Vielleicht können Sie diesen Bereich der Ausnahmesituationen, Konfliktsituationen noch mal beleuchten. Sehen Sie besondere Risiken für Familien in Trennungs-, Gewalt- und Konfliktsituationen, wenn die Familienkasse den Zahlungsempfänger nach Aktenlage bestimmt? Das wäre die erste Frage. Und vielleicht können Sie in dem Zusammenhang auch beurteilen, die Risiken oder Herausforderungen für Regenbogenfamilien, also wenn der gesetzgeberische Regelfall die Mutter als Kindergeldberechtigte normiert, wenn Sie zu diesen Fragen was sagen können.
Herr Dr. Brönisch, bitte.
Ja, vielen Dank. Brönisch, Verband Kinderreicher Familien. Wir würden dafür plädieren, das Gesetz wirklich lebensnah auszugestalten. Und das heißt, dass wir uns schwer vorstellen können, dass in akuten Krisensituationen einvernehmliche Änderungen von Empfängern des Kindergeldes immer möglich sind. Und das spricht aus unserer Sicht sehr stark für die Sollbestimmung, die auf die Mutter zielt. Eine zweite Frage zielt auf Regenbogenfamilien. Da haben wir uns in der Stellungnahme nicht zu geäußert. Das ist, glaube ich, ein spezieller Fall, zu dem wir in dem Moment, glaube ich, keine Position einnehmen können.
Dann würde ich jetzt noch Herrn Dantelgraber die Möglichkeit geben, zu antworten.
Genau, also es wurde ja angesprochen, auch die Problematik in Trennungsfällen. Da ist es ja theoretisch so, wenn man dann wüsste, dass das Kind nur noch im Haushalt einer Person ist, also wenn die Trennung wirklich da ist, dann darf es ja auch nur noch an die Mutter fließen. Allerdings ist das häufig vielleicht dann auch in der akuten Situation nicht bekannt. Insofern finden wir schon, dass man diese Sollbestimmung durchaus machen könnte. Also eine Sache, die mir nicht so einleuchtet bei der automatisierten Verwaltung, es kann ja auch so eine Abfrage automatisiert erfolgen. Also eigentlich muss man doch von einer modernen Verwaltung auch erwarten können, dass sozusagen, wenn Daten nicht da sind, dann geht automatisch eine einfache Abfrage raus und die Antwort geht automatisch ins System rein, ohne dass eine andere Person sozusagen sich damit großen Kopf drüber machen muss, sondern dann läuft das auch relativ automatisch. würde ich mir zumindest als Bürger so vorstellen, dass das so gehen müsste. Dann die Frage, ist es richtig angesprochen worden, dass es natürlich bei der Änderung das Problem ist, dass das einstimmig erfolgen muss. Das ist natürlich nochmal eine Schwelle. Also egal, wie niedrigschwellig man das macht, man muss sich einigen. Und das ist natürlich eine andere Situation, wenn man sozusagen eine bestehende Entscheidung dann oder eine bestehende Zahlung und bestehende berechtigten Bestimmungen dann aufheben muss, einvernehmlich, ist das möglicherweise schwieriger, als wenn man einfach am Anfang in einer offenen Situation mal gefragt wird, wie man es machen möchte. Und die Regenbogenfamilien sind, glaube ich, nicht der Punkt, der sozusagen an der Stelle sozusagen der ausschlaggebende Punkt ist, wie die Regelung dann aussehen muss, weil wenn sozusagen bei den allermeisten Regenbogenfamilien sind es ja Familien von zwei Müttern, sodass dann auch sozusagen ja auch eine Mutter da wäre und da wäre es aus den gleichen Gründen auch eine, sozusagen könnte man auch vertreten, dass die Mutter das Kindergeld bekommt wie bei der verschiedengeschlechtlichen. Und dann gibt es halt noch die Männerpaare, die sind aber sozusagen auch, also sind natürlich insgesamt von den Gesamtfamilien vergleichsweise wenige, sodass ich, also das ist dann jede tausendste Familie, glaube ich, das Männerpaar mit Kindern, sodass ich jetzt die Regelung nicht unbedingt von dem Fall ausdenken müsste, aber auch da hätte man ja dann die Sollregelung und den klaren Fall, man sieht, man hat zwei Männer, also passt Mutter eben in dem Fall nicht, also wählt man einfach, sozusagen weicht man ab von der Sollregelung. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, die Regenbogenfamilien wären für mich hier kein irgendwie relevanter Punkt an der Stelle. Ja.
Können wir weitermachen? Dann gehen wir zur nächsten Fraktion und die AfD, Kollege Gottschalk.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich versuche es dann mal, wie könnte man, denn ich bin ja ein rechtschaffender Bürger, ein Gesetz oder das Gesetz dahingehend ändern, dass es aus Sicht der Sachverständigen hier, die benannt sind, europakonform wäre. Deswegen würde ich zum einen, weil dankenswerterweise der Verband Kinderreiche Familien e.V. sich mit unserem Gesetzentwurf auseinandergesetzt hat, die Frage an Dr. Johannes Brunisch noch mal schicken und dann noch mal an Frau Daniela Kabe-Gessler vom Bund der Steuerzahler. Sie haben ja auch eben ausgeführt, dass die Innenministerkonferenz wie 2019 sich damit auseinandersetzt. Manchmal gibt es ja auch Debatten, die werden geführt als Placebo. Denn ich sage dann immer, wenn man den Teich trocken leben will, in dem Fall, dass viele andere europäische Länder hohe Gelder über das Kindergeld beziehen, die teilweise über dem Nettoeinkommen liegen, dann darf man manchmal nicht die Frösche fragen, wenn man den Teich trocken legen will. Aber die Debatte geht ja immer um mittelbaren Anspruch. Wie würden Sie also beide das beurteilen an dieser Stelle, wenn wir eben tatsächlich das Recht dahingehend umstellen, dass eine Indexierung eben universell und unterschiedslos ausgestattet würde, also nicht nur für Kinder von EU-Ausländern, die in ihrem Heimatland leben, sondern gleichermaßen natürlich, das wäre genauso, wenn eine Familie, die aus Deutschland nach Rumänien zieht, dort dann lebt, also ohne Ausnahme auch für Kinder deutscher Staatsangehörigkeit, die dauerhaft in einem anderen EU-Land leben. Das ist ja dann immer die Ausformulierung des Mittelbar. Also wie würden Sie es dann europarechtlich beurteilen, wenn man einen Antrag dahingehend abändern würde und dann eben entsprechend auch anwendet?
Wir fangen an mit Herrn Dr. Brunisch, bitte. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also in der Tat haben wir uns in einem kurzen Absatz mit dem Gesetzentwurf der AfD-Fraktion befasst, sind aber eigentlich zu demselben Ergebnis gekommen, dass wir keine Stellungnahme zu einer Situation, die jetzt nicht der europäischen Rechtsprechung entspricht, abgeben werden. Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen, wenn sich diese Rechtsgrundlage ändern sollte, dann ist das neu zu diskutieren. Der Verband der kinderreichen Familien fühlt sich vor allen Dingen zuständig für die in Deutschland lebenden kinderreichen Familien und wird zu diesem Zeitpunkt über die jetzige Rechtslage auch europarechtlich hinausgehend sich nicht äußern.
Wenn ich noch mal kurz danach nachfragen darf, deswegen frage ich ja, wenn wir es europarechtskonform, weil mittelbar ist ja immer hier die Formulierung, und ich habe es eben gesagt, ein Zehntel Kindergeld zahlt man in Bulgarien. Vielleicht hätten wir ja dann sogar für kinderreiche Familien in Deutschland viel mehr Geld zur Verfügung, weil man die Misstrauensbestände, viele andere Dinge. Deswegen noch mal auf die mittelbare Folgewirkung abgestellt. Das war ja meine Frage, um dann Europarecht eben auch zu beachten an der Stelle.
Herr Dr. Brunisch.
Ja, vielen Dank. Also wie auch bereits gesagt, Elemente von Indexierung sind bereits im Steuerrecht bekannt. Also insofern, wenn dies in den Sachen Kindergeld möglich ist, ist das sicherlich etwas, was zu diskutieren wäre. Gleichwohl im gegenwärtigen Zeitpunkt fehlt dem Verband der kinderreichen Familien etwas die Fantasie, auf so ein Szenario im Detail einzugehen.
Frau Krabbe-Kessler, Sie haben noch die Möglichkeit der Antwort.
Ja, vielen Dank. Also der Bundesrat hat ja nun eine Entschließung dazu beschlossen. Wir haben auch in der Stellungnahme dazu geschrieben, dass wir diese grundsätzliche, also Entschließung insgesamt der Bundesländer begrüßen. Und ja, ich muss es jetzt nicht noch mal wiederholen. Das muss jetzt halt auf EU-Ebene an der Stelle diskutiert werden. Erlauben Sie mir aber den Hinweis, dass, also wir reden hier insgesamt, weil es ja vorhin um Zahlen ging, wir reden jetzt insgesamt über 17,5, knapp 17,6 Millionen Kinder, die Kindergeld bekommen. Davon roundabout 300.000 im Ausland. Wie gesagt, nicht rechtswidrig, sondern erstmal ganz nach den Regeln. Und davon geht es halt nachher um einen Teil, der halt eben in den Staaten lebt, wie Sie das eben gesagt haben. Also ich finde, wir sollten uns jetzt erstmal konzentrieren dafür, dass wir das in Deutschland jetzt hier antragslos über die Bühne bekommen und so einfach wie möglich. Und dann wird das Ganze ja jetzt eben auch noch beschlossen von den Innenministern auf der EU-Ebene diskutiert. Und ich glaube, da haben wir dann halt auch schon wieder den Punkt gemacht. Das ist erkannt worden. Und man kann auch nicht sagen, das wird hier ignoriert in irgendeiner Form an der Stelle, sondern die Bundesländer haben das erkannt, die Innenminister haben das erkannt. Es werden die Schritte einberufen. Und ich finde, das kann man jetzt dann einfach auch mal so stehen lassen.
Vielen Dank. Wir setzen fort mit der Fraktion Die Linke, Olia Wilm.
Ja, vielen Dank. Genau, es geht durchaus um Digitalisierung, um Entbürokratisierung, sehr wesentlich, wie wir hier gehört haben, aber eben auch um das Problem von Kinderarmut. Und da würde mich von Frau Dr. Diels noch mal die Einschätzung interessieren, die Sie ja in Ihrer Stellungnahme auch noch mal deutlich herausgestellt haben, inwiefern dieser Gesetzentwurf bzw. das digitale Kindergeld ein Beitrag zur Minderung von Kinderarmut sein kann, beziehungsweise wenn der Beitrag nicht so hoch ist, was zusätzlich als nächste Schritte erfolgen müssten, möglicherweise auch eben im Rahmen automatisierter Auszahlungen, etwa im Bereich von Sozialleistungen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag. Da würde mich mal Ihre Einschätzung interessieren.
Frau Dr. Diels, bitte.
Vielen Dank. Ich habe den letzten Teil der Frage jetzt so verstanden, in welchen weiteren Bereichen solche automatisierten Zahlungen sinnvoll wären. Und da würde ich jetzt auf Bereiche verweisen, wo wir eine hohe Quote der Nicht-Inanspruchnahme haben. Weil darum geht es ja. Es gibt Leistungen, die zur Verfügung stehen, aber die nicht bei den Familien und damit bei den Kindern ankommen. Und das sind, genau, ich habe noch mal nachgeschaut, das sind, so, jetzt habe ich hier die Zahlen, also auf Platz 1 ist da der Kinderzuschlag zu nennen, bei dem verschiedene Studien davon ausgehen, dass 60-70% Nicht-Inanspruchrate dort bestehen. Das heißt, ein sehr großer Teil, der halt nicht da ankommt, obwohl er halt zur Verfügung stehen würde. Gleiches gilt für das Wohngeld. Hier liegt die Nicht-Inanspruchrate bei 50% und auch Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets. Und genau, wenn ich diese drei Dinge jetzt hier nenne, dann gehen die Gedanken natürlich zu den Bestrebungen der Sozialstaatsreform. Ich meine gerade Kinderzuschlag und Wohngeld, das sind jetzt Dinge, die gerade irgendwie auch im Zuge der Sozialstaatsreform vielleicht digitaler zur Verfügung stehen sollen, einfacher zur Verfügung stehen sollen. Und wir als Deutsches Kinderhilfswerk werden das einfach nicht nur aus Effizienzgründen uns mit anschauen, sondern auch dahingehend mit anschauen, was bleibt dann unterm Strich, sind dann die Inanspruchnahmen höher, natürlich, und wie sieht die monetäre Situation dann für Familien und Kinder aus?
Kollegin Achewin, bitte.
Ich habe eine Rückfrage. Darf ich jetzt eine Frage auch an zwei richten oder muss das gleich zu Anfang der Runde klargestellt werden? Das geht jetzt auch. Okay. Dann hätte ich noch mal an Frau Dr. Diels eine Frage und an die Deutsche Steuergewerkschaft, an Herrn Köbler, und zwar, was die Differenz zwischen der steuerlichen Entlastung durch Kinderfreibetrag und Höhe des Kindergeldes anbetrifft. Wie beurteilen Sie die? Was ist da der Reformbedarf?
Frau Diels, Frau Dr. Diels, bitte.
Dankeschön. Genau, also ich würde beziehend auf die Frage gerne einmal an die UN-Kinderrechtskonvention, ich mache schnell, damit Sie auch noch Zeit haben, an die UN-Kinderrechtskonvention anknüpfen, zu denen sich ja Deutschland 1992 verpflichtet hat. Und genau, Artikel 27, ich blätter hier gerade einmal, ist das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard. Und der Artikel 27 der UN-Kinderrechtskonvention besagt, 27, dass es garantiert jedem Kind Bedingungen, die für seine körperliche, geistige, seelische und soziale Entwicklung notwendig sind. Die Hauptverantwortung hierfür liegt bei den Eltern. Und wenn die Eltern dem nicht nachkommen können, liegt sie beim Staat. Und ich würde jetzt Ihre Frage dahingehend beantworten, dass ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass dem Staat jedes Kind gleich viel wert sein sollte. Insofern, Sie haben angesprochen, ich nenne jetzt keine konkreten Zahlen, aber es gibt Unterschiede zwischen dem Kindergeld und der Anwendbarkeit von Kinderfreibeträgen und auch der Pauschalisierung mit Sozialleistungen. Und das sind alles Unterschiede. Und wenn dem Staat jedes Kind gleich viel wert ist, dann genau sollte das so nicht vorliegen.
Herr Köbler, bitte.
Ja, Frau Achelwim, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist ein drängendes Thema in der Bevölkerung. Wir hatten vor ein paar Jahren hierzu auch mal einen Wettbewerb ausgelobt, die größten Ungerechtigkeiten im Steuerrecht. Und siehe da, das war tatsächlich eines der Themen, wo immer wieder genannt werden. Also das ist in der Bevölkerung, wird einfach so gesehen. Ich glaube jetzt unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten, darum geht es jetzt mir, wäre es insgesamt klug, die Kinder aus dem Steuerrecht ein Stück weit rauszunehmen. Es ist zum Teil auch nur schwer erklärbar, wieso auf der einen Seite Kindergeld und dann in der Steuererklärung nochmal mit all den Folgen, wo dies im Kindergeldrecht zum Teil auch mit anderen Einkommen gearbeitet wird als im Steuerrecht. Also ich glaube, wir brauchen dort Vereinheitlichung und ich glaube, wir müssen diesen politischen Diskurs führen. Punkt.
Wir setzen fort. Vorletzter Fragesteller für die Unionsfraktion, der Kollege Krieger.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Deutsche Steuergewerkschaft, Herrn Köbler, und auch an den Bund der Steuerzahler, Frau Kabe-Gessler. Und zwar die eigentliche Herausforderung, das ist jetzt ja auch in der Diskussion mehrfach deutlich geworden, ist ja künftig vor allen Dingen auch die Qualität verfügbarer Daten. Welche Anforderungen stellen Sie an Datenqualität, Datenschutz und die Transparenz gegenüber den betroffenen Familien oder Leistungsberechtigten? Das kann man ja ausweiten. Und welche weiteren Digitalisierungs- und Entbürokratisierungsschritte im Familienrecht oder auch anderen Bereichen sollten aus Ihrer Sicht als nächstes folgen, wenn das antragslose Kindergeld dann erfolgreich eingeführt wurde?
Herr Köbler, bitte.
Herr Krieger, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich mache es relativ kurz. Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt im Wesentlichen mal auf die künftigen Dinge, die neben dem Kindergeld noch eingeführt werden können, Sozialleistungen, nämlich im Steuerrecht. Ich denke hier insbesondere an die elektronische Rechnung. 2028 mandatorisch im B2B-Bereich. Und ich glaube, man muss politisch verstehen und man muss es auch entsprechend im Wording framen, dass das für die Unternehmen, aber auch langfristig für alle Steuerpflichtigen die größte Entbürokratisierungswaffe ist, die man hat. Nämlich zum einen bereitet sie den Weg zu einer Real-Time-Economy. Das heißt, wenn Rechnungen elektronisch ausgetauscht werden, die Steuerverwaltung davon auch Kenntnis hat, kann man darüber nachdenken, beispielsweise die Umsatzsteuervoranmeldung obsolet werden zu lassen. Es geht aber auch hin bis zu automatisierten Buchführungsprozessen, Vorschlägen, wie eine Einnahmeüberschussrechnung aussehen kann. Und ich würde dieses Thema auch noch gern auf die übrigen Steuerpflichtigen ergänzen, nämlich immer dann, wenn steuerlich relevante Sachverhalte entstehen. Ich denke beispielsweise an eine Kita-Rechnung, wenn man als Grundlage hat, dass man hier auch eine elektronische Rechnung vorhalten muss, dann erfährt das Finanzamt erstmals von Sachverhalten, die außerhalb der Verwaltung stattfinden. Es geht hin bis zu Handwerkerleistungen und man kann das Ganze dann einfach auch in eine vorausgefüllte Steuererklärung reinbringen, bis hin zu einem sogenannten digitalen Lohnsteuerabzug. Also der größte Enabler und Entbürokratisierungswaffe in Zukunft
wird die elektronische Rechnung sein. Und ich glaube, man muss das positiv verkaufen.
Frau Kabe-Gessler, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also die erste Frage ging ja hin, welchen Anspruch ja, die Steuerzahler da haben. Also ich denke, es ist wichtig, im Prinzip Transparenz zu schaffen, also sprich zu informieren, wofür die Daten verwendet werden. Und wir hatten das vorhin ja schon angesprochen, insbesondere dann, wenn natürlich in bestimmten Krisensituationen auch immer wieder gefordert wird, dass hier der Staat im Prinzip schnell Hilfe leisten soll, ist es aus unserer Sicht auch absolut notwendig, dass eben hinter der Steuer-ID die Bankverbindung gespeichert ist. Ich glaube, da muss man einfach noch weiter mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und es wird ja immer ganz schnell in Deutschland, relativ schnell nach dem Datenschutz oder nach der Gefahr da gerufen. Auf der anderen Seite, Herr Köbler sagte es vorhin auch schon, geben die Bürgerinnen und Bürger ja relativ freizügig bei anderen Dingen ihre Daten halt auch an. Ich meine, wir haben halt die ganzen Online-Plattformen etc., muss ich jetzt nicht erwähnen. Also insofern, glaube ich, wäre es gut, man würde einfach informieren, dass, wenn man das zusammen verbinden würde, also Steuer-ID und Bankverbindung, es gerade in Teilhabepunkten, also wenn es halt um Förderungen geht oder wenn es halt eben auch wie jetzt um Kindergeld und um weitere Leistungen geht, dass einfach zwingend notwendig ist, das dann einfach für den Bürger halt zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, die meisten Bürger sind eben auch entspannt, wenn sie wissen, dass sie keine langen Anträge ausfüllen müssen. Als zweiten Punkt, wo kann man das jetzt noch ansetzen? Also ich sehe da auch Kinderzuschlag als nächstes. Also das ist ja recht eng mit der Familienkasse verbunden. Ich sehe halt auch die ganzen Teilhabeleistungen insofern, die dann halt für Kinder eben noch erzielt werden können als nächsten Schritt. Beim Wohngeld sehe ich es grundsätzlich schwierig, weil das, wie Herr Köbler eben auch schon sagte, wieder so Schritte sind, die irgendwie außerhalb des ganzen Systems liegen. Und insofern glaube ich, wenn wir einfach mal gucken würden, gemeinsam auch gucken würden, an welcher Stelle könnten die Anknüpfungspunkte sein, auch unter den Behörden, auch unter den Organisationen, also sprich eben Familienkassen, Deutsche Rentenversicherung, Finanzämter, wo man die Daten erstmal verbinden könnte, würde schon sehr viel erreicht werden. Und wie gesagt, vor allen Dingen eben mit der notwendigen Information an die Bürgerinnen und Bürger.
Und die letzte Wortmeldung für die heutige Anhörung. Erhält das Wort die Kollegin Heilenstadt.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Herr Krieger hat mir die Frage zur Vereinfachung, Digitalisierung im Steuerrecht, insbesondere im Hinblick auch auf die E-Rechnung, weggenommen. Da konnte Herr Köbler jetzt schon ausführen. Ich schenke ihm aber die letzten Minuten. Aber erst bevor Frau Rauch noch mal vielleicht eine Frage beantwortet zu dem Thema, welche Kontroll- und Prüfmechanismen die Familienkassen denn haben, um unrechtmäßige Kindergeldzahlungen zu verhindern, wohlgemerkt nicht nur ausländische, sondern deutsche unrechtmäßige Kindergeldzahlungen, das soll ja auch möglicherweise vorkommen, wird das jetzt bei digitalen Verfahren zu weniger Problemfällen führen können?
Frau Rauch, bitte.
Dankeschön. Also das antragslose Kindergeld stellt keinesfalls eine Erhöhung des Missbrauchsrisikos dar. Ich würde eher sagen, es mindert das Missbrauchsrisiko. Wir gehen ja auch stufenweise vor, weil wir alle Daten nur dann antragslos festsetzen, wenn keinerlei Zweifel an den Daten bestehen, die wir bekommen, dass der Antrag zweifelslos besteht. Und wir bekommen die ID-Nummer vom Kind, wir bekommen die ID-Nummer von den Eltern und wir haben jetzt, und das findet auch zukünftig statt, einen Abgleich, damit es keinerlei Doppelzahlungen gibt. Wir haben laufende Meldeabgleiche, zum Beispiel zum Wohnsitz, wo uns über das Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt wird, wenn es Änderungen gibt. Wir arbeiten in engen Netzwerken vor Ort, auch mit Schulen, mit Jobcentern, die uns auch einzelfallbezogen Änderungen mitteilen. Wir haben gerade bei über 18-Jährigen, auch bei ausländischen oder bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, haben wir zusätzliche Überprüfungsmechanismen, um die Rechtmäßigkeit im Prinzip sicherzustellen. Und wir haben darüber hinaus Strukturen in der Familienkasse zur Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs und auch des systematischen unrechtmäßigen Leistungsmissbrauchs, wo wir Mitarbeitende sensibilisieren. Sie hatten es vorher gesagt, durch technische Möglichkeiten, EFM, wo wir Tatmuster identifizieren und denen, wenn wir sie aufdecken, auch konsequent an der Stelle nachgehen. Ziel ist, präventiv Leistungsmissbrauch erst gar nicht eintreten zu lassen, aber wenn, dem dann auch konsequent durch unsere Strukturen nachzugehen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Köbler hat ja schon geantwortet auf die Frage von Herrn Krieger. Zwei Minuten hätten wir noch. Falls Sie noch Ergänzungen dazu vornehmen wollen, würde mich das schon auch noch interessieren, weil das, glaube ich, die Zukunft auch ist der Digitalisierung, insbesondere im Steuerrecht und auch im Leistungsrecht.
Herr Köbler.
Ja, Frau Heiligenstadt, ganz herzlichen Dank für die Nachfrage und die Zeit. Ich glaube, was auch noch zu sagen ist, dass es insgesamt einheitliche Taxonomien braucht. Also das heißt, wir brauchen einheitliche Datenstandards, um eben verwaltungsübergreifend gut miteinander kommunizieren zu können. Dafür braucht es Schnittstellen. Aber ich glaube auch, insbesondere auch im Hinblick auf das Thema Datensicherheit, das muss das oberste Gut sein, nicht nur im Steuerrecht, sondern auch im Sozialrecht. Die Daten müssen sicher sein. Das heißt, ich glaube, wir müssen langfristig dazu kommen, natürlich die Daten in die Cloud zu stellen. Wir brauchen eine einheitliche Bundescloud. Wir brauchen langfristig nicht mehr unzählig viele einzelne Rechenzentren, sondern ich glaube, wir müssen uns auf 6 bis 8 Hubs konzentrieren, die wir eben hochtechnisch ausstatten, um eben diese Datensicherheit zu gewährleisten. Ich denke insbesondere auch an das Thema Quantencomputing, das wahrscheinlich ab 2029 so richtig einschlagen wird. Viele Unternehmen investieren hier hohe Summen an Gelder. Wir sind hier in der Verwaltung leider noch nicht so gut aufgestellt. Also das wird ein unglaublich wichtiges Thema werden. Und langfristig, glaube ich, ist heute ein guter Tag. Warum? Weil wir zeigen, dass antragslos Kindergeld erfolgen kann. Und ich glaube, die Zukunft wird dazu führen, dass wir nicht nur antragsloses Kindergeld zahlen können werden, sondern auch im Hinblick auf die Steuererklärung vorgehen müssen. Und man muss wissen, das wäre und ist die größte Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, die Politik im Bereich des Steuerrechts machen kann.
Ich danke auch zweimal, einmal den Kolleginnen und Kollegen für die interessanten Fragen, aber vor allen Dingen Ihnen, meine Damen und Herren Sachverständige, nicht, dass Sie heute bei uns waren, sondern dass Sie auch eine sehr interessante Expertise zu diesem Gesetzentwurf hier eingebracht haben. Und somit schließe ich die Anhörung und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Applaus